Ja, ich bin dankbar, dass wir jetzt gemeinsam hineingehen können in Gottes Wort, dass wir es miteinander teilen können und hoffentlich auch was ja, in unser eigenes Leben davon mitnehmen. Wenn ich selbst Bibel lese, dann erinnere ich mich manchmal an eine persische Sage, die ich schon vor wirklich langer Zeit mal gehört oder gelesen habe. In dieser persischen Sage geht es darum, dass ein Mann an einem Strand am Meer entlangläuft und ja, einfach spazieren geht, dort aber dann so einen kleinen Sack findet, in dem so Steinchen drin sind. Und er denkt sich, ach wie nett, wird ein Kind hier gesammelt haben am Meer und ja, er nimmt dann diesen Sack und guckt sich die Steine kurz an und dann sieht er auf den Wellen, die Möwen so auf den Wellen schaukeln und denkt sich, oh, ihr Möwen, komm, ne, und wirft mit den Steinchen aus diesem Säckchen nach diesen Möwen. Ein Stein behält er sich in der Hand und denkt sich, ach, mit dem spiele ich jetzt auf dem Weg nach Hause. Und als er nach Hause ankommt und mehr Licht zur Verfügung hat, guckt er sich diesen Stein nochmal an, der ist ein bisschen verschmutzt, aber er reibt den Schmutz ab und siehe da, das ist ein Diamant. Ja. Und er denkt sich, oh nein, ja, er läuft zurück zum Strand in der Hoffnung, dass da noch irgendwas zu retten ist, aber die liegen alle im Meer. Diese Sage kommt mir, wie gesagt, manchmal in den Sinn und sie hat auf mich so eine positiv verunsichernde Wirkung. Ja? Positiv verunsichernde Wirkung, denn oft lese ich in der Bibel, was Gott mir da alles zuspricht. Ja? Ich höre und lese von den Zusagen Gottes, von den Verheißungen Gottes, von den Versprechungen Gottes. Und dann ist meine Frage, ja, nehme ich die, guck sie mir an, spiele damit ein bisschen und werf sie dann wieder zurück in die Bibel? Oder nehme ich sie mit in mein Leben? Und lass sie dort ihren Glanz und ihren Wert entfalten. Das ist also, wie gesagt, so eine positiv verunsichernde Frage. Was mache ich mit diesen Zusagen Gottes? Ne? Schmeiße ich die wieder zurück und denke, ach, wie nett. Ja. Wir stehen immer noch am Anfang eines neuen Jahres. Wir können ja fast froh sein, dass das alte vorbei ist. Ja, so toll war das ja nicht. Nur wie wird dieses Jahr? Das wissen wir auch noch nicht. Aber der Hintergrund, den wir aus dem letzten Jahr mitbringen, der ist ja an sich schon nicht ohne. Ne? Da haben wir alles Mögliche zu sehen und zu hören bekommen. Hätte doch keiner geglaubt, dass in Europa wieder so ein konventioneller Landkrieg stattfindet, dass auch noch mit Atomwaffen gedroht wird, dass die Frage ist, reicht die Energieversorgung für uns, ne? Werden wir es warm haben, was kostet das alles, die Inflation und ich könnte dir noch ein paar Themen nennen, wo du sagst, hör auf, ich kriege das alles gar nicht verarbeitet. Das kann einem, wie ich finde, das Fürchten lehren. Und ich bin da auch gar nicht rausgenommen aus diesen Gefühlslagen. Unseres Volkes Seele hat wirklich ein bisschen Seelenarbeit leisten müssen. Und du persönlich bist ein Teil davon, hast auch Seelenarbeit leisten müssen. Das Ganze kann wie eine Einladung zum Pessimismus eigentlich verstanden werden, oder? Jedenfalls, das drücken viele Umfragen aus, die in unserer Gesellschaft vorgenommen werden. Leute sind pessimistischer, wissen nicht, ob das in diesem Jahr besser wird, gut wird. Und ja, sich mit anderen Gefühlslagen zu wappnen, so womöglich mit Optimismus, das ist bestimmt nicht das Verkehrteste, aber angesichts der ganzen Themen, die um uns herum stattfinden, ist dann doch die Frage, Optimismus, bin ich dann vielleicht zu naiv? Ne? Kriege ich dann womöglich nicht genug mit, was tatsächlich ist? Bin ich dann naiv? Also wenn ich das Stichwort Pessimismus höre, dann denke ich gern an ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Der hat mal gesagt, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Ja? Also es ist ein wunderbares Zitat, ich denke immer mal wieder dran. Ja? Also der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. hat er recht. Und wo wir schon bei den Dichtern und Denkern sind, noch mehr als an dieses Zitat denke ich an ein Zitat von Søren Kierkegaard. Und der hat mal gesagt, das ist ein gläubiger Mensch, aber auch ein bekannter Denker und Philosoph, er hat gesagt, Glauben heißt beständig das frohe, glückliche und Gute zu erwarten. Also mal ganz ehrlich, wenn ich das lese, denke ich, ey, das ist echt, das klingt schon ziemlich naiv. Ja? Beständig das Gute, Glückliche und Frohe zu erwarten. Aber immer wieder hat mich dieser Satz von Kierkegaard abgeholt. Und das ist es ja gerade, dass glaubende Menschen um ihren Vater im Himmel wissen und sich wegen seiner Treue, Großzügigkeit und Liebe was Gutes von ihm versprechen, was Frohes von ihm versprechen, was Glückliches von ihm versprechen. Gott sucht Menschen, die in dieser Weise gutgläubig sind, naiv sind und sagen, Gott, was hast du für mich? Also da müssen wir uns nicht Sorgen machen, dass wir zu den Doofen und Naiven gehören, denn diese vertrauensvolle, kindliche Naivität ist biblisch und entspricht diesem Gottvater, den du und den ich habe. Und Jesus kann das gar nicht oft genug sagen, sagt es immer wieder, versprich dir was Gutes von deinem Vater im Himmel. Ja? Hol dir was Gutes bei ihm ab. Da möchte er jedem von uns ganz viel Mut machen. Und deswegen stehen ja auch so viele Versprechen und Zusagen in der Bibel, dass wir das realisieren, Gott wartet auf Menschen, die ihm seine Versprechen glauben und entsprechend auch zugreifen. Ja? Am besten wie Kinder, ne? Die sich nicht die Frage stellen, wirkt das vielleicht zu gierig? Nein, zugreifen. So, ich habe einen Bibeltext aus einem recht theologischen Buch herausgesucht. Es ist der Hebräerbrief. Aber der unterstreicht nochmal, was ich jetzt schon so ein bisschen anbahnen wollte. Ich nenne diese Predigt vor Anker gehen bei einem treuen Gott. Vor Anker gehen bei einem treuen Gott. So, jetzt kommt ein etwas längerer Text und den hören wir mal gemeinsam. Hebräer 6, ab Vers 11. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, wenn es darum geht, die Hoffnung auf das, was Gott uns versprochen hat, mit voller Kraft festzuhalten. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selbst schwor, weil es keinen größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemand, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Aussage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis in das innerste Heiligtum, in das Allerheiligste, hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten. Denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks, und das heißt auf ewig. Ja, ein anspruchsvoller Text, wir hören das schon, und auch gar nicht so kurz. Wir schauen mal, dass wir das Wesentliche gemeinsam zu fassen bekommen. Also, der liebe Abraham ist ja hier erwähnt, und Abraham hat ein Versprechen von Gott bekommen. Lässt sich nachlesen, 1. Mose 12, da geht's los. Und dieses Versprechen, ja, das ließ ihn aufhorchen, das machte ihn sozusagen lebendig. Und es besagte, dass Gott ihn wirklich glücklich machen will, dass Gott ihn wirklich segnen will und dass er was Gutes für ihn hat. Und um das zu bekräftigen, gab Gott ihm nicht nur sein Wort, sondern er gab ihm auch noch einen Eid. Ja? Also er schwört sozusagen, Abraham, das wird genau so kommen. Und es klingt ein bisschen ungewohnt, ne, dass Gott schwört oder einen Eid gibt. Das scheint ein bisschen aufwendig zu sein in der Darstellung, wirkt fast ein bisschen zu feierlich. Aber ich glaube, dass es einfach darum gehen sollte, dass Abraham wirklich verstehen sollte, du Abraham, ich will dich wirklich segnen. Ich möchte dich wirklich glücklich machen und ich möchte, dass du das wirklich glaubst. Ja? Also eine Bekräftigung, bitte glaub mir das, Abraham. Versprich dir wirklich was Gutes und was Glückliches von mir. Und Gott sagte ihm das, weil er auch wusste, dass Abraham ja schon länger vor dieser grundsätzlichen Frage steht, was sind in meinem Leben eigentlich die Grundannahmen? Ja? Auf welchen Grundannahmen baue ich eigentlich mein weiteres Leben auf? Und diese Grundannahmen, die hatte Abraham. Also wenn er so mal so eine kleine Bestandsaufnahme in seinem Leben vornahm, dann wusste er, okay, wir sind schon recht alt, meine Frau Sarah und ich, aber der große Wunsch unseres Lebens, Kinder zu bekommen, der hat nicht geklappt. Und das war für diese Menschen dieses Zeitalters schon ja, eine recht große Kränkung, ein ganz tief empfundener Verlust. Und so geht es ja Menschen heute immer noch so, aber für die damals eben auch. Und sie konnten sich sozusagen selber, rein physisch, aber auch in ihrer Hoffnung, dabei zugucken, wie das immer weiter zusammenschrumpft. Ja? Ihr Traum, ihr Wunsch, ihre Hoffnung, dass das nochmal gut wird. So, davon waren sie also wirklich entfernt. Und Gott kommt. Er sieht diese Bedürfnislage, er sieht diese Wunde, er sieht diesen Schmerz. Und er sagt, ich komme da rein. Ja? Und ihr werdet ein Kind bekommen. Und dieses Kind wird nicht nur euch glücklich machen, es wird auch viele andere Menschen glücklich machen. Und die Nachkommen eures Kindes werden noch viele andere Menschen glücklich machen. Ja, und ich denke mal, Abraham, der hat dann gesagt, Mensch Gott, toll, dass du weißt, wie es mir so geht und wie es uns so geht mit dieser Frage. Ich nehme das erstmal dankbar entgegen. Danke für dieses Versprechen. Ich nehme aber auch an, bei aller Dankbarkeit, die da war, er hätte sich schon auch gewünscht, dass das alles ein bisschen schneller vor sich geht mit der Erfüllung dieses Versprechens. Ja? Aber es dauert und es dauert und es dauert. Und nun heißt es aber auch in der Heiligen Schrift, Abraham ist der Vater des Glaubens. Ja? Und ein erster Reflex würde uns denken lassen, ja, weil er immer alles richtig machte, ne? Weil er in allem so vorbildlich war und keine Zweifel duldete, aber das Gegenteil stimmt. Also, wir haben ja Hebräer 6 gelesen, wenn es hier heißt, er war unbeirrbar, das stimmt nicht ganz. Der hat auch seine Kompromisse gesucht oder gefragt, Gott, kann ich deiner Verheißung so ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ja? Aber in der Summe gesehen, war er dann doch in der richtigen Richtung unterwegs. Ja? Und zu sagen, immer weil er immer alles richtig machte, war er der Vater des Glaubens. Das, also so eine Haltung, so eine Betrachtung ist für die Bibel viel zu seicht. Ja? So diese Alleskönner und immer alles richtig gemacht, das kannst du komplett aus deiner Sicht von der Bibel streichen. So geht die Bibel nicht auf den Menschen zu. Das ist ihr zu seicht. Denn das, was Gott in Abrahams und Sarahs Leben anlegen wollte, das war vor allen Dingen Vertrauen. Und Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit. Das ergibt sich nicht mal eben so im Vorbeigehen. Ja? Das wächst langsam und das braucht Zeit. Aber wir wissen auch, alles, was langsam wächst, wird stark. Alles, was so schnell wächst wie eine Sonnenblume, wo du bei zugucken kannst, das bleibt nicht. Aber was langsam wächst, das bleibt. Und darauf wollte Gott mit Abraham hinaus, dass er ein Mensch des Vertrauens wird. Ne? Vater des Glaubens heißt nichts anderes als ein Mensch des Vertrauens. So. Und Gott gab ihm seine Zusage, sein Versprechen. Und er hat die ganze Zeit über, als Abraham wartete, das Versprechen keine einzige Minute vergessen gehabt. Keine einzige Minute. Mir ist es allerdings vor einiger Zeit so gegangen, dass ich ein Versprechen vergaß. Das war Anfang Advent, also vor ein paar wenigen Wochen. Da habe ich nach dem Gottesdienst mit ein paar Jungs im Foyer gestanden. Es waren so drei Jungs, ne? Und es war eine Plauderei, es war total nett. Ich habe sie gefragt, ob sie schon wüssten, was sie mir zu Weihnachten schenken. Und sie, nein, weiß ich nicht, du kriegst nichts. Und dann habe ich gefragt, was wünscht denn ihr euch? Und ich dachte, ich krieg so Playmobil oder sonst. Aber unisono sagten sie, Pokémon-Karten. Ja, weißt du, was Pokémon-Karten sind? Das sind diese Karten hier, ja. Pokémon-Karten. So, Pokémon-Karten. Ich sage, Pokémon-Karten, was ist das so, ne? Ja, das ist ganz, ganz toll. Ne? Und wir plauderten ganz nett weiter und ich sagte, soll ich euch mal ein paar Pokémon-Karten zu Weihnachten schenken? Dann guckten sie mich prüfend an und sagten, ja. Na ja, gut. Ich stand also im Wort. Und 3 Wochen später fiel mir ein, was habe ich mit denen da eigentlich gesprochen gehabt? Ne? Wollte ich den Pokémon-Karten schenken? Okay, aber wer war denn das noch? Ne, und ich meine, es musste mir auch zugestehen, nach dem Gottesdienst so viele Leute, ne, das geht dir vielleicht nicht anders. Wer war denn das noch? Wer waren denn diese drei Jungs? So, ne, okay, peinlich, peinlich. So. Am 24. in der Familienchristfestbar saß ich hier neben einer Familie mit 2 Jungs, ne, und der eine von beiden spricht mich an und sagt, hast du dran gedacht? Hast du die Pokémon-Karten dabei? Du wolltest uns doch Pokémon-Karten schenken. Und ich dachte, oh, wieder peinlich. Also 2 Vergleichspunkte fallen mir zu meiner kleinen peinlichen Story ein. Einmal die Art und Weise, wie Gott seine Zusage macht. Das war nicht so wie bei mir, mal so im Vorbeigehen, mal so eben was dahergesagt. Und dann die Frage, wem habe ich das nochmal versprochen? Wer war das nochmal? Ja? So spricht Gott keine Zusagen aus. Dass er Mühe hat, sich zu erinnern, war der das oder war die das? So. Im Hebräerbrieftext wird gesagt, dass Gott Abraham buchstäblich sein Wort gibt und weil es noch keine Bibel gab, auf die er hätte schwören können, schwört er bei sich selbst und sagt, du kriegst das. Und es hat also sein volles Augenmerk. Und hören wir mal, was in Jeremia 1 steht. Dort heißt es, dass Gott sagt, ich wache über meinem Wort, damit ich es tue. Ja, das hat volle Konzentration, volles Augenmerk. Ich wache über meinem Wort, um jedes Einzelne wahr werden zu lassen. So. Und die andere Parallele, die ich sehe, Das sind die Jungs, ja, die sich das gut gemerkt haben, was ich gesagt habe. Ne, die noch 3 Wochen später wussten, der steht im Wort. Ne, das ist für uns nicht bla bla. Wo sind die Pokémon-Karten? Ne, und ich sagte, ja, wo sind die Pokémon-Karten? Und eins sage ich dir, versuche nicht, nach Weihnachten Pokémon-Karten zu kaufen. Ja. Haben Sie Pokémon-Karten? Das, ja. So, und ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür, dass wir auch Abraham vorgestellt bekommen. Zum Beispiel durch Hebräer 6, aber durch noch viele andere Texte, durch seine eigene Erzählung. Warum? Weil er einen Weg beschritten hat, dem wir folgen können und wo wir ahnen und glauben dürfen, dass uns auf diesem Weg die Puste nicht ausgeht, unserem Vertrauen die Puste nicht ausgeht. Und hören wir mal einen Text aus Römer 4. Und wenn ich das lese, denke ich, Paulus hat den geschrieben, ja. Du bist richtig begeistert von Abraham und ich bin's auch. Hören wir mal, was Paulus über Abraham schreibt. Denn Abraham ist der Vater von uns allen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in den Augen Gottes ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gibt, nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor all dem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Also, das ist so ein großes Kompliment an Abraham, aber ich glaube, wir dürfen uns wiederfinden in dieser Haltung des Vertrauens. Und ich will das gar nicht abkürzen, diese langen Meter, die Abraham gegangen ist. Wie gesagt, er war nicht immer so glasklar. Ich kenne keine Zweifel, ne, alles wird gut. Der musste auch kämpfen. Und ich bin sicher und ich weiß, dass in seinem Herzen auch Fragen auftauchte. Hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Habe ich mich da vielleicht verhört? Und wenn ich mich nicht verhört habe, hat Gott sich vielleicht versprochen? War das alles nicht so gemeint? Oder da tauchte vielleicht irgend so eine Frage aus irgendeiner halbdunklen Ecke seines Verstandes, wo auch der Satan ihm diese Frage gestellt hat, die er so gerne fragt. Ja, sollte Gott gesagt haben? Hat er wirklich was zu dir gesagt? Glaubst du das? Aber Abraham, und das sehen wir immer wieder, stemmte sich immer wieder gegen diesen Unglauben an und wollte den Umständen weniger glauben als Gott. Und er übte sich in einer Hoffnung, wo eigentlich nichts zu hoffen war. Und das ist schon die höhere Kunst des Lebens, ja? Zu hoffen, wo nichts zu hoffen ist, aber es zu tun, weil es einen Gott gibt. Und er schaute weg von den angeblichen Tatsachen auf die Treue Gottes. Und wir sehen das ja auch nochmal in Hebräer 6, unserem Predigttext. Ich möchte da diese bildhafte Beschreibung am Ende nochmal uns nennen oder vorlesen. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die Zusage festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis in das innerste Heiligtum, in das Allerheiligste, hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Also hier wird der Tempel erwähnt und auch der Ort hinter dem Vorhang, das war der Ort der Bundeslade, die Cherubim waren dort aus Gold, an der Wand, richtig groß, ein Raum 10 mal 10 Meter, aber da konnte der Hohepriester nur einmal im Jahr rein und das auch nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, denn da war Gott unmittelbar da, gegenwärtig. Ja. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt nun, nimm deine Hoffnung, ja, und wirf sie wie einen Anker genau da rein, in das Allerheiligste. Und wenn der Seegang richtig hoch ist und die Wellen über dein Leben schwappen, dann nimm diesen Anker der Hoffnung und wirf ihn da rein, in das Allerheiligste. Jetzt müssen wir fragen, ja, warum denn gerade dahin? Ich könnte ihn ja auch ins Gebet werfen oder so. Aber ich glaube, dass das hier gemeint ist, dort ist Gott und dort ist das Allerheiligste, weil dort der ist, der Allerheiligste ist. Und jetzt denken wir, ja, heilig, was meint das noch? Macht keine Fehler oder das Gegenteil von mir oder was auch immer. Ich glaube, dass heilig die maximal gesteigerte Form von gut ist. Ja? Wenn du gut maximal steigern willst, dann kommt dabei heilig raus. Absolut verlässlich. Kein Wechsel zwischen hell und dunkel. Treu. Gut. Absolut gut. Und das will er sagen, wenn du Zweifel hast, ob es gut wird, dann wirf den Anker deiner Hoffnung zu dem, der absolut gut ist. Und der sagt, wir kriegen das hin. Ich bin dir treu. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Ich vergesse auch nicht, was ich dir gesagt habe. Weil Gott so ist, der nicht übertreibt, der sich keine Späße macht, der kein Blabla kennt, der sich keine Experimente mit uns erlaubt. Ja, er ist absolut gut, er ist heilig. Die Frage, wenn wir das so annehmen möchten, die Frage ist dann nicht, ob Gott sein Wort hält, sondern die Frage wird dann sein, ob wir unser Leben auf diese Worte bauen. Das ist die Frage. Und und manchmal begegnet mir ja selbst auch die Frage, Mensch Gott, meint das überhaupt mich? Ist das nicht so ein bisschen wahllos rausgegriffen, wenn ich mir aus der Bibel irgendwas schnappe und glaube, das gilt jetzt mir? Aber das, was Gott sagt, auch in seinem Wort, das sagt er dir. Und alles, was du dort liest und was dich mit Hoffnung berührt, mit Freude berührt, mit einer positiven Erwartung berührt, das will dein werden. Da ist sozusagen der Heilige Geist derjenige, der sagt, sag mal, das freut dich doch, oder? Oder das wünschst du dir doch, oder? Dann lass uns das doch gemeinsam glauben. Glaub doch deinem Gott, was er dir sagt. Ich möchte dich einfach heute einladen. Wir wissen noch nicht, wie dieses Jahr wird. Vielleicht wird es noch herausfordernder als das letzte. Bitte nicht, aber wir wissen es noch nicht. Und ich habe so viele Nachrichten in 2022 gehört, das reicht für 10 Jahre. Und die Frage ist aber, diese Nachrichten, werde ich mich danach richten, ne, in diese Einladung zum Pessimismus, komm, oder werde ich mich nach Gottes Wort richten? Und ich bitte dich, ich bitte uns, dass wir, wie Gott sagt in 5. Mose 11, sein Wort auf unser Herz legen. Und ich möchte dich fragen, welche Hoffnung oder Verheißung will auf deinem Herzen liegen? Womit möchte Gott, dass du dich wappnest in diesem Jahr, damit es dich stärkt, schützt und mit Freude versorgt? Welches seiner Worte lädt dich ein, möchte dich verlocken, mehr von Gott zu empfangen? Welches hast du schon empfangen und welches dieser Worte Gottes möchte Gott neu in deinem Leben aktualisieren im Sinne von, komm, lass das weiter an deinem Vertrauen arbeiten oder übe dich weiter in dieser Haltung der Hoffnung. Wir brauchen das alle, das fällt uns alles nicht selbstverständlich leicht und schon können wir es, mir geht es da nicht anders als dir. So. Ich möchte, dass wir jetzt nochmal auf einen guten, auf eine gute Strophe hören von Philipp Spitter. Und wenn du magst, können wir jetzt nicht zum Schluss gemeinsam sprechen. Das ist ein Bekenntnis. Ja? Und dann kannst du dir dein eigenes Amen anschließend zusprechen. Ich lese das zunächst einmal. Philipp Spitter schreibt in einem Lied: Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich mag das. Und wenn du willst, sprechen wir es zusammen. Ja? Ich hoffe, das kann man chorisch ganz gut lesen, aber wir werden uns da irgendwie gemeinsam auf den Weg machen. Ich fange mal an. Du steigst ein. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen.